Hallo und herzlich willkommen zum 142. Konncast Themenpodcast. Wir reden heute über den ersten Band von Yaiba, der zweiten großen Manga-Serie von Gosho Aoyama und der Serie direkt vor dem Start von Detektiv Conan. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind der Olli. Hallo Olli.
Hallo, passend zum Band sage ich herzlich willkommen im Dschungel.
Und auch mit dabei ist der Johannes. Hallo Johannes.
Hallo alle zusammen.
Yaiba Band 1, in Japan damals rausgekommen am 18. April 1989. Deutschland gab es damals noch zweimal, die Mauer stand. Wir sind noch in einer ganz anderen Ära tatsächlich damals. Ein bisschen später als der erste Band von Magic Kaito, aber doch noch deutlich vor dem Start von Detektiv Conan. Später ist dann der Band nochmal erschienen am 15. Juli 2004. Da ist er in einer sogenannten Shinsoban Format Neuauflage erschienen, mit einem neuen Covermotiv, auf dem auch das deutsche Cover basiert und in so ein bisschen größerem Format und ein bisschen bessere Papierqualität in Japan. Diese Version adaptiert der Manga, was sich vor allem darin niederschlägt, also der deutsche Manga adaptiert das, was sich vor allem darin niederschlägt, dass die ursprüngliche Veröffentlichung, das kann man sich im Conwiki schön ansehen, ursprünglich hatte Yaiba ein bisschen verspieltere Cover, wo die Hintergründe von Gosho Aoyama tatsächlich mit Wachsmalstiften gemalt wurden. Wie gesagt, kann man sich im Conwiki angucken. Und in der Shinsoban-Version ist es dann nur noch die vordergründig gezeichneten Charaktere und im Hintergrund ein Kreis mit der Farbe des Bandes, also wie in dem Schriftzug, und im Hintergrund Manga-Panel. Und wie wir auch schon mal in einem News-Podcast besprochen haben, die deutsche Adaption hat sich dann entschieden, wir reduzieren das noch mehr und lassen den Kreis im Hintergrund komplett weg. Auf Conwiki könnt ihr euch auch vergleichen, deutscher Band und japanische Neuauflage, Cover, worauf das basiert. Und das ist so die größte Änderung, außer dass das Logo auch so ein bisschen anders ist und die deutsche Schrift, ist eben, dass wir diesen Kreis nicht haben, sondern stattdessen nur ein großes weißes Cover mit dem Schriftzug und den beiden Charakteren drauf. Ich finde es tatsächlich mit dem Kreis ein bisschen schöner, aber so wie es jetzt ist, auch nicht unbedingt schlecht. Ich vermute mal, dass der Fakt, dass man im Hintergrund Manga-Panel gesehen hat mit japanischer Schrift, dass dies vielleicht einer der Gründe war, warum Egmont Manga sich entschieden hat, diesen Kreis nicht zu adaptieren in der deutschen Version.
Ja, aber da hatte ich gedacht, weil mein erster Gedanke war, als ich das Japanische halt das erste Mal gesehen habe mit dem Kreis, ich dachte sofort an die japanische Flagge mit dem roten Punkt und dem weißen Rand. Und jetzt sind da ja Manga-Panel in Japan drin. Das hatte ich dann erst auf dem zweiten Blick gesehen. Und ja, mein Gedanke war dann halt erst so, boah, das sieht ja aus wie die japanische Flagge, ist ja ganz cool. Und dann hatte ich so gedacht, ja, also dass man das mit dem Kreis, mit den Panel nicht machen könnte, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man die deshalb rausgelassen hat. Nur hatte ich dann eventuell gedacht, aber vielleicht war es auch nicht machbar, dass man dann einfach den Kreis hätte ja komplett füllen können mit roter Farbe. Anstatt der Panel hätten wir dann quasi den roten Kreis und dann eben, ja, anstatt des aktuell komplett weißen Hintergrundes, das hätte, wie gesagt, mich noch so sehr an die japanische Fahne erinnert und hätte den, ja, wie nennt man das, das Cover etwas mehr gefüllt. Also ich finde, so sieht es sieht so nicht schlecht aus, aber irgendwie, wenn man jetzt so das Japanische im Vergleich so sieht, zumindest mit dem Kreis, finde ich, ja, irgendwie fehlt da so ein bisschen was im Hintergrund von unserem Cover.
Ja, also tatsächlich eine japanische Flagge, das hätte auch ganz gut zur Story gepasst. Kommen wir gleich nochmal zu, aber ja, wäre tatsächlich irgendwie ganz, ganz passend gewesen. Hätte ich gar nicht dran gedacht, an so eine Assoziation. Auf jeden Fall muss ich aber sagen, mir gefällt das so mit dem Weißen auch ziemlich gut, dass das komplett weggelassen wurde, weil das wirkt irgendwie so klar und aufgeräumt, kombiniert halt mit dem komplett weißen Hintergrund. Gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich meine, das Spielerische bleibt ja oben mit dem umgedrehten A und in der deutschen Version auch noch dem bisschen abgesetzten A hinten, das dann grün ist. Also Ja, ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Also, ich weiß nicht. Also, mir gefällt es, sagen wir es so. Und das Japanische, das hätte vielleicht auch seinen Reiz gehabt. Oder mit so Panels hinten drin. Aber ja, weiß nicht. Ich glaube, am Ende des Tages ist das so ein bisschen Geschmackssache. Ich hatte auch in Discord schon gelesen, dass dort einzelne Leute gesagt hatten, ihnen hätte es mit dem roten Kreis besser gefallen und die hätten sich nicht daran gestört, dass da japanische Panels sind im Hintergrund. Aber wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen Geschmackssache ist das natürlich trotzdem.
Genau, und man hat hier im Deutschen auch so ein bisschen den Mittelweg gewählt, weil in das japanische ursprüngliche Cover, also das umgedrehte A gibt es immer, das ist so ein Markenzeichen, aber auch bei den ursprünglichen Wachsmalcovern ist das der Jaiba-Schriftzug auch so ein bisschen verdreht, so wie auf dem deutschen Cover, auf dem Shinsoban-Cover ist der Jaiba-Schriftzug sehr normal, außer das umgedrehte A. Und da hat man dann so ein bisschen, zumindest da die Verspieltheit von dem ursprünglichen Cover ein bisschen zurückgeholt. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Was mich auf den ersten Blick ein bisschen gestört hat, ist der Gosho-Aoyama-Schriftzug unten. Das sieht so, wie das mit dem Logo positioniert ist, aus, als wäre es nicht ganz mittig. Und das, wenn ich so drauf blicke, stoße ich mich jedes Mal so ein bisschen dran. Ist zwar eine Kleinigkeit, aber wie gesagt, ist mir sofort ins Auge gesprungen.
Ja, jetzt wo du es sagst, triggerst du auch meinen inneren Monk. Ja, es ist auf jeden Fall leicht nach rechts versetzt. Ja. Oder würde ich jetzt sagen. Ja, schwierig, weiß ich nicht. Aber es hätte sich natürlich jetzt dann auch nicht so gut gemacht, oder weiß nicht, hätte ich es vielleicht auch nicht so gut gefunden, wenn es nach oben gerutscht wäre, so wie im Original, dass es unter dem A, also rechts unter dem A dann irgendwie steht, wenn der Titel so jetzt, sag ich mal, durcheinander gewürfelt ist oder nicht ganz ordentlich ist. Ja, vielleicht hätte man das noch einen Ticken weiter zentrieren können. Oder ist es zentriert? Nee, ist nicht zentriert, oder? Ja, nee, also ja, das triggert mich auch ein bisschen jetzt, wo du es sagst.
Also ich weiß nicht, ob es nicht zentriert ist, so gutes Augenmaß habe ich nicht, aber man hätte ja vielleicht das ein bisschen, also Gosho-Aoyama weiter nach links setzen können, dass vielleicht der Abstand zum linken Buchrand nicht so groß ist. Dann ist der Abstand zwischen dem A von Aoyama und dem Logo nicht so groß oder klein in dem Fall und zum anderen Buchrücken hin wäre es dann so, dann hätte man vielleicht so das Weiße so ein bisschen identisch machen können. Aber dann wäre es natürlich auch nicht zentriert, das Logo. Und wenn du dich an dem Punkt störst, dann wäre es egal, wo es gewesen wäre.
Ich muss aber zugeben, ein kleines Geständnis muss ich machen. Bei Detektiv Conan, ich finde diesen Gosho-Aoyama-Schriftzug bei den Detektiv Conan-Bänden, so mit, das soll ja so schreibmaschinenartig sein und dann sind da so ein paar Buchstaben so ein bisschen verblasst quasi und in diesem schwarzen Block. Ich finde das bei Detektiv Conan, diesen Gosho-Aoyama-Schriftzug ehrlich gesagt so ein bisschen blöd immer. Und da finde ich es eigentlich ganz nett, wenn man hier eher so einen normaleren Schriftzug hat. Die hätten ja jetzt hier auch irgendwie was machen können, dass die Buchstaben da so ein bisschen verdreht sind, aber dieses an sich schlichte, dass es einfach nur ein Schriftzug ist mit dem Namen, finde ich immerhin ganz gut.
Bin ja einigermaßen entsetzt, dass du dich jetzt hier so outest, was diesen Gosho-Aoyama-Schriftzug angeht. Nee, aber ich muss sagen, ja, so vom Design her ist es tatsächlich ganz schick. Also das gefällt mir auch an diesem Cover insgesamt, dass es einfach so schlicht ist. Ich meine, da steht der Titel, eine Zeichnung, die Nummer, gut, von Egmont Manga das Logo und halt der Autor so und das war's. Und das, ja, gefällt mir einfach auch ganz gut. Und ich habe es nochmal nachgemessen, also es ist tatsächlich nicht zentriert und links ist auf jeden Fall fast ein Zentimeter mehr. Platz auf jeden Fall, aber gut, ja. Das ist halt jetzt so. Bin mal gespannt, ob man das jetzt so auf dieser Position beibehält, die nächsten Bände. Ich kann das in den vorläufigen Covers. Nee, da verschiebt sich, glaube ich, auch immer wieder ein bisschen, je nach Zeichnung. Na gut, dann haben wir es dann wohl auch in der Zukunft ein bisschen durcheinander. Aber gut, das ist dann halt so.
Und wo ich jetzt den Band so in der Hand halte, ich habe jetzt gerade für den Vergleich zwischen zu den Schriftzügen den Detektiv Conan Band auch in der Hand. Wenn man so die Jaiba-Band und den Detektiv Conan Band übereinander legt, dann ist so ein Jaiba-Band, ähnlich wie das bei Zeus Tea Time war, gleiche Höhe, aber ein bisschen breiter, so ein Fingerbreit breiter ist so ein Jaiba-Band. Sieht man auch ganz gut, wenn man unten auf den Seitenkuchen mit der Tinte hat, auch einen größeren Einzug. Das heißt, also da ist zwischen der Buchbindung und den Panels ist so ein bisschen mehr Abstand, damit man das alles gut lesen kann, dass nicht so im inneren Rand verschwindet. Das ist natürlich fürs Lesen und fürs Aufblättern ganz angenehm, damit man das Buch nicht so ewig auseinanderziehen muss, um die inneren Ecken von den Panels zu erkennen und man schon den Klebstoff und die Buchbindung ächzen hört, wenn das passiert. Dafür kostet der Band auch ein bisschen mehr, so wie Zero's Tea Time kostet nämlich ein Band Jaiba 7 € anstatt den für Con-Fans inzwischen üblich gewordenen 6,50 € Preis für so einen regulären Con-Band.
Ja, muss man aber auch mal noch ansprechen vielleicht, ne? Also Con ist ja eine langlaufende Serie, da so den Preis ändern, das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger. Wir haben aktuell, wer das nicht weiß, eine Papierknappheit, und entsprechend sind da auch die Preise ein Stück weit gestiegen und viele, viele Serien werden immer mal teurer und werden da am Preis angepasst. Bei Detektiv Conan ist das ja Gott sei Dank so immer, ich sag mal, dafür, dass es so lange läuft, moderat, was so diese Steigerung dort angeht. Ich glaube, die letzte war eine 50 Cent oder so und ja, hier startet man halt direkt mit 7 € und wahrscheinlich ist das der Preis, ja, der dieser Entwicklung, dieser Rohstoffknappheit vielleicht geschuldet ist. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Gut, auf dem Buchrücken haben wir dann nochmal das Logo, auch mit dem umgedrehten A1, nochmal Jaiba und Sayaka vom Cover in der kleinen Version und im Gosho Aoyama Egmont Manga. Auf der Rückseite auch alles in weiß gehalten, sehr schlicht mit roter Schrift, passend noch zum Gosho Aoyama Schriftzug und dem Y im Jaiba auf der Vorderseite. Oben am Rand etwas ganz Neues für uns hier im Concast, das Label Action. Denn ja, Jaiba ist ein Action-Kampf-Comedy-Manga. Mystery-mäßig braucht man hier gar nicht erwarten. Mitten im Dschungel lebt Jaiba mit seinem Vater und träumt davon, ein großer Samurai zu werden. Als ihm eine Horde Gorillas das Abendessen streitig machen will, versteckt er sich in einer Obstkiste. Doch die Aufregung ist längst nicht vorüber, denn die Kiste landet kurze Zeit später in Tokio und Jaiba im größten Abenteuer seines Lebens. Dann haben wir eine silhouettenmäßige Abbildung, über die wir gleich nochmal reden. Darunter der Action-Klassiker von Detektiv Conan, Zeichner Gosho Aoyama, Ausrufezeichen. Und dann nochmal Egmont Manga Logo, www.egmont-manga.de und den Strichcode, ISBN-Nummer und den deutschen Preis von 7 €. Ja, die Abbildung hinten silhouettenmäßig zeigt sie Conan Edogawa, Kaito Kid und eben Jaiba, wobei es wie gesagt nur Silhouetten oder Schatten sind, aber man kann sie eben gut an nur ihrer Silhouette erkennen. Das ist ja immer so charakterdesign-technisch gute Arbeit, dass man sie nur anhand der Silhouette sofort erkennt. Und der Conan ist auch in Rot eingefärbt, so wie die Schrift, wo man vielleicht denken könnte, eigentlich müsste ja vielleicht Jaiba eingefärbt sein, weil das ist ja sein Manga hier und sein Band so mäßig, also quasi wie so bei der Charakterauswahl bei so einem Spiel, dass derjenige, den man gerade ausgewählt hat, so markiert ist, aber nee. Hier ist der Conan markiert. Diese Abbildung entspricht nicht dem japanischen Original, könnte man ja denken, weil das hier auf der Neuauflage von 2004 basiert, wo es ja Conan schon gab, dass man da auch in Japan so den Bezug zu Conan erhöhen wollte. Aber ich habe mir das mal angeguckt. Auf der Rückseite vom japanischen Shinzo-Band 1 sind auch kleinere Kreise abgebildet, wie auf dem Cover, auch mit Panels aus dem Manga. Also nicht diese Abbildung. Also ist das scheinbar eine Eigenkreation von Egmont Manga, die hier offensichtlich dazu dienen soll, ja, einen Bezug zu Gosho Aoyamas anderen Werken zu geben und dann eben auch indirekt die Con-Fans dann anzusprechen, genauso wie man eben sich für diesen, nach der Zusammenfassung für diesen Schriftzug entschieden hat, hier der Action-Klassiker von Detektiv Con-Zeichner Gosho Aoyama, das explizit nochmal rauszustellen. Gosho Aoyama ist von Detektiv Con, ja, ihr erinnert euch richtig, wenn ihr im Buchladen steht. Und diese ganze Verbindung, die man hier schafft, ist sicherlich sinnvoll, wenn man so ein altes Werk von einem Zeichner, der für was anderes bekannt ist, neu auf dem Markt positionieren will. Ist das sicherlich sinnvolle Maßnahmen, finde ich.
Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, auch angebracht von seitens EMA, dass man das hier so macht. Finde ich jetzt auch nicht verwerflich, dass man da. Ich hab mich ein bisschen an der Formulierung Detektiv Conan Zeichner gestört, aber ja, Mangaka, Zeichner, ja, das kann man wohl so sagen. Aber ich meine, er ist ja nicht nur der Zeichner. Das klingt so, als wäre er nur der Zeichner und jemand anders würde sich die Story so ausdenken, nicht? Also, oder hätte ich vielleicht Autor genommen oder so, aber das ist natürlich auch wieder, dann schlägt man wieder das Zeichnen. Also Ja, so das war das Einzige, wo ich es nur so ein bisschen reingestellt habe, aber mein Gott, ja, das ist jetzt, ja. Nee, ansonsten finde ich das völlig legitim, dass man das so macht, dass man natürlich hier auf das große, dieses wirklich große Zugpferd Detektiv Conan setzt. Dafür ist Gosho Aoyama in Deutschland bekannt, also wenn er den Manga-Fans bekannt ist, dann für Detektiv Conan natürlich. Und dass man da hier drauf setzt, auch ganz klar. Mit den Silhouetten muss ich sagen, so von der Idee her finde ich das ganz gut. Aber da stören mich viele Sachen an diesen Silhouetten. Einerseits diese Farbe, was du schon gesagt hattest, von Conan. Warum ist er rot? Ja, er ist so das Aushängeschild von Detektiv Conan. Das wird wohl der Grund gewesen sein, warum man ihn rot färbt. Aber hätte man ihn da nicht in der Mitte positioniert oder hätte ich die Figuren nicht eher lieber anders positioniert? Naja, sei es drum. Aber viel schlimmer finde ich, oder ich weiß nicht, ist der Finger von Conan, wenn man das in diese Silhouette so sieht, sieht es nicht aus wie der Zeigefinger, der was wahrscheinlich sein soll, sondern eher der Mittelfinger, was ein bisschen komisch ist. So ging es mir. Wir hatten im Discord auch mal kurz drüber gesprochen oder haben darüber geschrieben, was wir da so sehen in diesem ja, Schattenzeichnung. Mich würde sehr interessieren, so die Originalzeichnung oder woher diese Silhouetten kommen, das weiß ich nicht. Und ja, ansonsten natürlich Kaito Kids Mantel, der sieht auch irgendwie sehr komisch aus. So auf Hüfthöhe guckt da irgendwas raus. Ich gehe davon aus, dass es der Mantel ist, aber andererseits fliegt er eben auf Schulterhöhe auch irgendwie ja, rum und dann weiß ich nicht, was das in der Mitte sein soll. Ist dann natürlich blöd für eine Silhouette, wenn man das dann nicht zuordnen kann. Ja, weil die Hand wird es auch nicht sein, seine Pistole ist es nicht, seine Kartenpistole ist es nicht. Naja, also das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, ob es da nicht vielleicht bessere Silhouetten gegeben hätte und die Anordnung und die Farben. Also da stört mich schon ein bisschen was, aber gut, das ist jetzt ja, Meckern auf hohem Niveau wahrscheinlich, oder wie seht ihr das?
Ja, also ich dachte jetzt bei Conan, dass er vielleicht so eine Sherlock Holmes Pfeife in der Hand hat oder so, dass das so eine Art Silhouette ist, weil Finger kann es auf jeden Fall nicht sein. Aber ich dachte auch erst, hä, was, wie sieht, es sieht tatsächlich aus, als würde er halt da den Mittelfinger emporstrecken, aber dadurch, dass der halt so lang wäre, dachte ich, nee, das kann kein Finger sein. Ist das eventuell eine Anspielung auf diese Sherlock Holmes Pfeife, auf das erste Cover, ohne Sherlock Holmes Hut und Outfit oder so? Und naja, bei Kid denke ich mal, das in der Mitte ist halt einfach der andere Zipfel des Umhangs sozusagen. Die linke oder rechte Seite ist ja bei Conan da vorne und dann eben der andere Teil weht dann halt da so rüber, dass man den dann halt auf seiner Vorderseite so ein bisschen sieht, dass man das ein bisschen, ja, umdeuten kann, ist aber auch nicht von der Hand zu weisen.
Ja, weil ich mich wundere, ja, aber ich verstehe das schon, es gibt ja drei Enden, wenn du dann so willst, ne? So zwei auf der rechten Seite und ein links irgendwie, aber okay. Aber das mit der Pfeife, das macht tatsächlich Sinn, das sehe ich jetzt so, wenn ich ganz genau hingucke, da ist noch irgendwie zwischen dem Daumen, würde ich jetzt sagen, dass das ist noch so, wie so eine, ja, noch so eine Lücke und da, das könnte tatsächlich irgendwie eine Pfeife sein, ja. Sieht fast so aus.
Ja, ich glaube eher, es soll ein Zeigefinger sein. Also, ich meine, das auch irgendwo schon mal gesehen zu haben. Also nicht als Silhouette, ich konnte es aber bisher auch nicht finden, wo Con so den Finger so hochhält, von wegen so, ah, so ist das also, mäßig. Ja, und bei Kid, ich weiß auch nicht ganz genau, was. Das ist ja nicht seine Krawatte, vielleicht ist es ein Schal, aber da fiel mir auch nicht ein, wo dieses obere, was nach rechts steht, was das jetzt genau sein soll. Also, ja. Da ist schon ein bisschen komisch. Vielleicht hätte man es einfach. Ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn die Zeichnungen einfach ohne Silhouette wären. Also, wenn man einfach. Obwohl, vielleicht wäre das auch irgendwie zu viel gewesen, wenn man hier einfach Conan und Kid so direkt drauf druckt, weil sie ja sind ja nicht im Band drin. Ja, aber so, gerade der Finger, da muss man schon ein bisschen hingucken, das stimmt schon.
Ja, weil normalerweise ist es ja immer das, wenn man einen Daumen macht, ein gerades L, also Daumen und Zeigefinger ausstreckt und da ist ja wirklich noch wie so ein Knubbel quasi dazwischen. Ja, also es sieht ungünstig aus, leider Gottes. Vielleicht gibt es dann ja mal im nächsten Band die Zeichnung noch in Farbe, aber dann halt im Band oder so als alternatives Rückseitencover. Wer weiß, dann wissen wir das, woher es stammt. Aber ich fände es auch, also wenn es so aufgedruckt wäre, wäre es glaube ich ein bisschen too much, so diese Charaktere aufdrucken, die halt hier so eigentlich keine Relevanz haben. Dass man hier diese Verbindung herstellt, das finde ich, wie gesagt, völlig legitim, aber ich glaube, wenn man es hätte aufgedruckt oder so, dann wäre das vielleicht so ein bisschen in die Richtung gegangen, ach, was sind die Charaktere, tauchen die da auch auf, ich kaufe mir nur deswegen den Band. Ja, das hätte natürlich dann irgendwie sein können, wenn sich jemand sowas dann im Buchhandel mal in die Hand fällt oder so und man da jetzt nicht weiß, wie man ja über einzuordnen hat. Ja, von daher finde ich das so, von diesen Silhouetten her, also von der Idee her finde ich es sehr gut gelöst, aber wie gesagt, die Silhouetten an sich ein bisschen komisch.
Ja, und ich dachte halt auch ähnlich wie Lasse. Also die Silhouetten finde ich gut, dass die so gewählt wurden, aber ich hatte mich wirklich auch gewundert, warum denn Conan halt der Rote ist, anstatt Jaiba. Wahrscheinlich, um die Verbindung mit dem roten Schriftzug unten herzustellen, dass man sagt, oh, Detektiv Conan, Schriftzug rot, also machen wir den Conan auch rot. Aber es geht ja gar nicht um Conan, also es geht ja eigentlich mehr um Jaiba, und das ist der Kleine da, also ja.
Gut, dann schlagen wir den Band auf der ersten Seite erwartet uns direkt ein alternatives Cover. Das kennen wir ja auch von Detective Conan und von vielen anderen Manga-Serien. Bei Conan ist dann immer Conan und Shinichi, die da sind und irgendwas mit Bezug zum Fall im Band machen. In diesem Fall haben wir jetzt hier nochmal den Jaiba-Schriftzug in einer anderen Variante als auf dem Cover. Hier ist der jetzt relativ gerade. Das Y ist ein bisschen größer und das B ist verrutscht. Ja. Und wir haben die zusätzliche Zeichnung, wo wir Jaiba sehen und zwei Tiere aus dem Manga, Shunosuke und Kagetora, die wir noch kennenlernen werden. Und Jaiba schreibt auf einem riesigen Blatt mit einem riesigen Pinsel die Hiragana Ja, I und Ba, also Jaiba. Und unten in der Ecke haben wir nochmal Gosho Aoyama. Aoyama, alles groß, könnte ich mir vorstellen, dass es aus dem Japanischen übernommen wurde. Und neben dem, ja, dass Jaiba das geschrieben hat, sehen wir auch, dass der Tiger und der Geier da auch mit ihren Füßen ein bisschen geholfen haben, in Anführungszeichen, auf dem Blatt rumzuschreiben. Ist eine ganz nette innere Zeichnung. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, muss ich nur ein bisschen lächeln, ist ganz nett. Dann haben wir die Inhaltsangabe. Wir haben, anders als bei Detective Conan, keinen einleitenden Text. Vielleicht kommt das noch in den nächsten Bänden, weil jetzt ist ja, wie gesagt, der Anfang. Am Rand haben wir so groß vertikal Inhalt geschrieben. Das Jaiba-Logo in diesem Fall wie auf dem inneren Cover mit dem verschobenen B, 1 groß. Und dann Kapitel 1 bis 9 aufgezählt mit den Seitenanzahlen und so einem kleinen Strich an der Seite, der da so rumgeht, wie als ob das so ein Notizbuch wäre, wo die Liste drauf ist, wo wir dann eben die 9 Kapitel aufgeführt sehen, in das wir jetzt gleich reinstarten. Ja, was Begegnung, ich bleibe erstmal hier, was ist Schule, so viele Samurai, halte dich nicht zurück, Onimaru, du Depp, lass mich dein Gegner sein, der große Knall und Spezialtraining, welches auf Seite 165 angeht und dann ja eine normale Kapitellänge hat, das heißt, in längentechnisch sind wir da ungefähr da, wo Detective Conan auch liegt. Der erste Band von Conan hatte damals ja auch 9 Kapitel, weil die Anfangskapitel von einem Manga immer ein bisschen länger sind. Gut, ich würde dann jetzt erstmal eine grobe Handlungsumreißung des gesamten Bandes vornehmen. Wenn ihr unsere Detective Conan Themen Podcasts kennt und auch vielleicht die zu Zero's Tea Time, da besprechen wir ja immer so eine gewisse Kapitelanzahl, fassen wir es zusammen und dann besprechen wir, wie uns das gefallen hat. Im Fall von Jaiba ist die Serie wirklich eine durchgängige Action-Comedy-Serie, das heißt, man kann das zwar so einteilen, aber ich glaube, es ist ein bisschen sinniger, wenn wir das jetzt mal grob umreißen und danach unsere Meinung zu den verschiedenen Inhalten besprechen. Wir beginnen, wie gesagt, auf der Rückseite gezeigt, im Dschungel, wo wir Jaiba Kurogane kennenlernen, zusammen mit seinem Vater Kenjuro Kurogane, die eben im Dschungel leben und dort gerade ein kleines Ferkel oder so über dem Lagerfeuer grillen, aber sie wollen noch ein größeres essen und dann kommt eben ein Gorilla, in dem sich Jaiba mit dem Rücken entgegenstellt und dann seine Instinkte nutzt, um den Gorilla zu erlegen und dann zerhackstückeln sie ihn auch wirklich, wie wir hier so ein bisschen sehen, mit abgetrennten Armen, offenem Brustkorb und wir sehen schon, Auch einen ersten Fehler, wie ich sehe. Die Schwachen werden von den Starken gefressen. Kein Leerzeichen zwischen denen und Starken bei, naja. Erklärt Jaibas Vater ihm das Gesetz des Dschungels und wir sehen schon, Jaiba ist so ein bisschen blöd, weil er sagt so, dass das Gesetz des Dschungels, sagt sein Vater, und Jaiba sagt so, oh ja, lecker, dieses Gesetz. Und dann Gesetz so in Anführungszeichen. Das werden wir auch sehen. Jaiba ist am Anfang noch relativ dumm. Dann werden sie von einem Tiger angefallen und diesen Tiger erlegt Jaiba dann auch quasi. Also er verprügelt ihn so ein bisschen, sagt, stör uns nicht beim Essen und der Tiger wird dann so ein ungewollter Freund, als nämlich eine Horde von Gorillas auftaucht, die für ihren getöteten Freund scheinbar Rache wollen. Und Kenjuro, Jaiba und der Tiger Kagetora, er wird erst später benannt, aber ich nenne ihn jetzt schon mal so. Sie entkommen, indem sie auf Kagetora reiten und sich dann eben, wie gesagt, in einer Obstkiste voller Ananas verstecken, die dann in ein Flugzeug eingeladen wird und sie nach Japan bringt, wo sie am Flughafen auf Sayaka Mine treffen. Ein 14-jähriges Mädchen, die gerade ja und ihren Vater Reinzo Mine abholt. Jaiba legt sich am Flughafen mit dem Flughafenpersonal an und Kagetora hilft auch dabei und sie treffen dann eben auf Sayaka und Reiso und Reiso hatte vorher schon gesagt, so es gibt, ich habe ein Turnier gewonnen, aber es gibt nur einen Gegner auf der Welt, den ich irgendwie noch besiegen muss, das ist Kenjuro Kurogane und die treffen dann eben aufeinander und Reiso will irgendwie Rache und Kenjuro ist so, oh, Reiso, mein alter Kumpel, cool. Und Jaiba und Sayaka haben dann so ihre erste Begegnung, wo Jaiba dann sagt, Jaiba, ich bin Jaiba Kurogane, ein Samurai und dann so mit seinem Flaggenmast, den er sich da irgendwie zum Kämpfen genommen hat, steht und Sayaka schnappt sich so einen Regenschirm und sagt, Sayaka Mine, ich bin ein Mädchen und es kommt jetzt nicht zum ersten Shodan, sondern es kommt zu so einem, was wir auch aus Magic Kaito kennen, dem Gag, dass Jaiba sagt, ah, du bist ein Mädchen und dann ihren Rock hoch wirft und sie überall antatscht und das alles macht, so wie Kaito Kuroba in dem Kapitel, wo Aoko Geburtstag hat, wo er sie dann, wo er das ja so ähnlich macht, weil er sagt so 17 Jahre alt oder sie ist gar nicht wie ein Mädchen aus, sondern eben auch sie so überall das guckt, das ist so ein Gag, der wurde dann später nochmal verwendet, Frühphase von Gosho Aoyamas Werk. Und nachdem Jaiba dann mit dem Regenschirm ins Übergebraten kommt, schnappt sich Kenjuro quasi Reise und so und die gehen alle zusammen in ein Taxi und fliehen vor der Flughafenpolizei. Und Kenjuro sagt dann, jo, wir fahren zu deinem Haus, Reise, und ich wohne da, ja, wir wohnen da jetzt. Und Reise weiß gar nicht, wie ihm geschieht, während Jaiba die Flughafenpolizisten mit den Ananasi, mit mehreren Ananasfrüchten bewirft, um die Polizei abzuschütteln und sie sich dann eben im Haushalt von der Mine-Familie einquartieren, wo auch die Großmutter lebt von Sayaka und die Mutter von Reiso und Sayakas Mutter Shizuka Mine. Und sie haben tatsächlich auch ein Dojo in ihrem großen Haus. Das ist so ein klassisches japanisches Anwesen. Und da gibt es irgendwie ein Dojo, wo die Großmutter von Sayaka, die so ein bisschen was drauf, auch ein bisschen was drauf hat, Kendo-technisch, schwertkampfmäßig, dann einen Gegner aussucht für Jaiba, beziehungsweise der Vater sucht einen aus und er lässt ihn dann kämpfen und Jaiba kann dann auch, wie den Gorilla auch, einen der Schüler im Mine-Dojo besiegen. Und das sind so die ersten beiden Kapitel schon mal. Das erste Kapitel hat nur so 20 Seiten und Kapitel sind ja immer so ein bisschen länger am Anfang. Das ist aber schon sehr kurz. Heutzutage in der Weekly Shonen Sunday ist so ein erstes Kapitel eher so 50 bis 60 Seiten lang. Und nicht so 20 Seiten, weswegen man fast sagen kann, die ersten beiden Kapitel, heutzutage wären die ersten beiden Kapitel einfach beide das erste Kapitel so aneinandergereiht. Ich finde, das passt, das ist auch relativ nahtlos. Wahrscheinlich wurde es schon so konzeptioniert. Das waren so die beiden ersten Kapitel. Und dann haben wir jetzt so drei Kapitel, wo sich Jaiba eingewöhnt und gegen mehrere Gegner kämpfen muss, die seine bisherigen Fähigkeiten als Schwertkämpfer auf die Probe stellen, dadurch, dass sie andere Taktiken verwenden, die er aber nicht kennt und Sachen machen, mit denen er nicht klarkommt und wo sich eben zeigt, dass er noch ganz viel lernen muss, wo er dann Sayaka erstmals in die Schule begleitet und dort gegen den Sportlehrer, den Kendo-Lehrer kämpft und dann im Kendo-Club der Schule beziehungsweise Kendo-AG gegen einen Gegner kämpft für zwei Kapitel und dann auch erstmal kassiert, aber im Ende dann siegreich ist, weil er sich ein bisschen was einfallen lässt, wobei er da erstmals auf seinen ewigen Rivalen trifft, Takeshi Onimaru, den wir ein bisschen kennen aus Detective Conan 93. Der hatte ein Cameo und war auch im Schlüsselloch oder auch aus der ersten Detective Conan OVA. Wenn man die mal irgendwo im Internet zufällig gesehen haben sollte. Und aus diesem Teil, wo sich Jaiba eben ein paar Gegner begegnet, die ein bisschen besser sind als er und wo er sich anpassen muss, haben wir so drei Kapitel, wo es um den ersten Konflikt zwischen Onimaru und Jaiba geht, weil Jaiba in Kapitel 6 provoziert Onimaru erstmal, weil Onimaru will nicht gegen ihn kämpfen, weil er sagt, du bist schwach. Und dann provoziert er ihn, indem er ihm Fallen stellt, zum Beispiel so eine Armbrust irgendwo versteckt, die ihn fast umbringt. Also Jaiba geht da sehr rabiat zu. Wo Onimaru erfolgreich provoziert hat, dann ein Kapitel, wo sie versuchen aufeinander zu treffen, aber immer aneinander vorbeirennen und dann Onimaru richtet Chaos an bei Jaiba zu Hause und Jaiba richtet Chaos an bei Onimaru zu Hause und am Ende treffen sie sich, was dann in Kapitel 8 in einem großen ersten Showdown endet, wo sie auf einem Highway quasi kämpfen. Dann wird es dann ziemlich wild und Betonstangen werden geworfen und sie kämpfen an den Rändern von LKWs. Bevor es dann mündet in einem letzten Kapitel des Bandes, der so ein bisschen nach dem großen Kampf wieder eine Ruhephase ist und in größeres Geschehen für nächste Bände überleitet, nämlich Jaiba und Onimaru trainieren für ihre nächste Konfrontation. Jaiba mit eben den beiden Tieren, Kagetora, dem Tiger und Shunosuke, einem Geier, Kollegen, alten Freund von ihm, Tiere mit so ein bisschen mehr Bewusstsein und fantasymäßig größer und Onimaru, der dann bei sich zu Hause trainiert und in dem Keller die Statuen von dem Windgott und dem Donnergott findet und dann sein Großvater ihm zeigt, das ist das Schwert des Windgottes, womit wir so das erste Mal in so eine richtige Fantasy-Richtung gehen. Hier am Anfang ist es noch nicht so stark Fantasy, außer dass wir mit den Tieren so ein bisschen was ein bisschen Fantasy-mäßigeres haben. Und das ist dann der Cliffhanger für den ersten Band von Jaiba. Vielleicht können wir erstmal so anfangen bei der Besprechung, wie hat euch denn so mal der Einstieg gefallen? Also diese ganze, wie wir in diese Welt eingeführt werden, wie wir den Charakteren näher gebracht werden und was die Charaktere so für einen Eindruck auf uns machen.
Also ich würde gerade mal das aufgreifen, was du auch gesagt hattest, mit den ersten beiden Kapiteln auf jeden Fall, die auch ja so zusammengehörig sind, glaube ich. Also ich hätte jetzt zum Beispiel auch so gesagt, wenn ich jetzt nur das erste Kapitel gelesen hätte, weiß ich nicht, ob mich das jetzt schon direkt für mehr begeistert hätte. Also wenn ich mir das jetzt so in der japanischen Veröffentlichung vorstelle, dass ich wirklich jede Woche nur ein Kapitel oder so lesen kann, auf jeden Fall würde ich das jetzt heutzutage, wenn ich so einen Manga hätte, würde ich da auf jeden Fall die ersten beiden Kapitel zusammen veröffentlichen. Und ja, das war so ein bisschen der Einstieg. Also so nach den ersten zwei Kapiteln war ich aber noch nicht ganz drinne. Ich muss sagen, das hat tatsächlich den ganzen Band so ein bisschen gedauert, zu sehen, okay, wo sind wir gerade, in welchem Setting und wie kommen wir denn dahin? Und bis die Charaktere vorgestellt sind, bis man gemerkt hat, okay, Onimaru, das ist jetzt der Rivale, wird wohl auch der Rivale bleiben in der Story und ja, dass das so ein bisschen gedauert hat, so alles einzuführen und zu erzählen. Ich meine, das ist ganz normal. Das ist eigentlich immer so, ne? Man braucht immer so ein bisschen seine Zeit, um so eine Geschichte zu erzählen. Und ich muss ja dann aber sagen, so im gesamten Band her, so hat das ganz gut funktioniert. Also wie gesagt, wenn ich jetzt nur wöchentlich so ein Kapitel gelesen hätte, hätte ich uns schon irgendwie gesagt, so nach dem 4., 5., da wäre ich wahrscheinlich nicht so gut reingekommen. Aber jetzt so, dass wir den kompletten Band lesen können als deutsche Fans, muss ich sagen, ist von so ein bisschen holprigen Start, ist es dann bin ich gut reingekommen, weil ich glaube, jetzt kennt man die wichtigsten Charaktere, jetzt kennt man so ein bisschen die Story, das Setting und ist dann jetzt in dieser Geschichte drinne, weiß auch, was einen erwartet. Das ist jetzt vielleicht nach dem ersten Kapitel noch nicht ganz so klar, aber du hast es auch angesprochen, diese Fantasy-Geschichte mit dem Schwert des Windgottes oder die Tiere und so, dass die halt ganz normal bei Jaiba überleben und dass sich da keiner groß stört, dass da ein Tiger ist und solche Sachen. Also ja, diese typischen Sachen, die auch so ein Action-Manga ausmachen. Und für mich war, glaube ich, ausschlaggebend dann dieses Kapitel, wo Onimaru und Jaiba dann irgendwie gefühlt das ganze Kapitel nur gekämpft haben. Das fand ich auch Ist wahrscheinlich mit meinem Lieblingskapitel drin. Ja, aber so das war dann der Punkt, wo ich dann angekommen bin in der Geschichte und wo ich dann sagte, ja, okay, jetzt bin ich drin in der Story. Also von daher, ja, hat es tatsächlich den ganzen Band gebraucht, aber da ich jetzt drin bin, bin ich ganz zufrieden.
Ja, dem würde ich mich eigentlich soweit anschließen. Also, ja, wenn ich Jaiba jetzt so in knappen Worten beschreiben würde, dann passt eigentlich Comedy-Action da ganz gut rein, weil es ist leichte Kost. Also man kann es auch relativ schnell lesen, weil es ja ein Action-Manga ist. Da wird nicht so viel geredet und dann gibt es ja auch viele Kampfszenen. Und ja, es hat mir aber sehr gut gefallen. Also ich kannte Jaiba ja noch gar nicht vorher und so der Aufbau des Settings und die Charaktere und das alles gepaart eben mit dieser Mischung von Humor finde ich sehr gut und ja, deswegen werde ich auf jeden Fall Jaiba weiterhin lesen und sammeln und muss aber Johannes auch zustimmen, was ja, sagen wir mal, das Heranführen an den Manga rangeht. Es war halt sehr gut, dass wir hier den kompletten Band halt haben und nicht wie beispielsweise, als wir nur die Leseprobe hatten. Da hätten wir ja, wenn überhaupt, nur das erste Kapitel gehabt und nicht mal das haben wir ja komplett gekriegt. Aber nach dem ersten Kapitel war halt direkt so ein Ende und im zweiten Kapitel ging es aber da ja direkt weiter. Also würde ich auch, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, also wenn wir jetzt bei der Besprechung das irgendwie aufgeteilt hätten in Inhaltsangaben verfassen, hätte ich auch immer mindestens zwei Kapitel direkt ineinander übergehen, auch so zusammengefasst. Und deswegen, ja, finde ich, gehört das einfach sozusagen zusammen. Man muss eigentlich Kapitel 1 und 2 lesen und hat dann Kapitel 1 sozusagen, um halt sozusagen eine zusammenhängende Story halt zu haben. Und dann erfährt man ja halt auch mehr, worum es halt geht, dass Jaiba und sein Vater nach Tokio kommen, sich bei seinem alten Freund einquartieren, der einen Dojo hat und dass es da dann eben auch actionmäßig gleich zur Sache geht und man auch so ein bisschen Jaiba kennenlernt, dass er eben zwar Talent für Kendo hat, aber noch jede Menge halt lernen muss und ja, ansonsten dann halt, wie er so mit der Welt konfrontiert wird, die er gar nicht kennt und sich dann da in die eine oder andere Situation bringt. Und ja, das ist halt auch sehr amüsant und lustig, als er das erste Mal auf die Oma trifft und sie als Pavian bezeichnet, weil sie so ein bisschen vielleicht so gezeichnet ist oder so. Und jeder andere denkt halt, ja, das ist halt die Oma, die sie ist halt älter. Aber ja, er zieht das so durch irgendwie die ganze Zeit, auch über mehrere Kapitel und ja, das macht auf jeden Fall schon Spaß, das Ganze halt zu lesen.
Ich glaube, so bei der Betrachtung für die Einordnung von Jaiba in seiner Zeit, also natürlich einerseits ist die große Inspiration Gosho Aoyamas künstlerische Vorbilder. Das ist eben Lupin the Third von Monkey Punch und verschiedene Manga von Tetsuya Chiba und Mitsuo Adachi. Und was hier bei Jaiba auch wahrscheinlich noch eine Rolle spielt, sind wahrscheinlich zwei Manga, an die es mich so erinnert hat, aus der Zeit, die damals aktuell waren und groß waren, weil in der Shonen Jump lief seit einigen Jahren zu diesem Zeitpunkt ein kleiner Manga namens Dragon Ball. Und Jaiba wird ja auch immer von vielen, die sagen, oh, er hat ja eine Son Goku-Frisur, wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig. Und Jaiba wächst ja auch im Dschungel auf, alleine mit seinem Vater in diesem Fall, nicht mit seinem Großvater. Und dann wechselt es ja relativ schnell weg, anders als Dragon Ball, in so eine typische japanische Stadtumgebung. Und von der Comedy her hat mich das an einen anderen Manga auch erinnert zu der Zeit. Nämlich in der Weekly Shonen Sunday, als Jaiba gestartet ist, lief seit etwas mehr als einem Jahr Ranma 1/2 von Rumiko Takahashi. Ein riesiger Erfolg und ja auch einer ihrer bekanntesten Manga, hier, kennt man auch hier in Deutschland sehr gut. Und Jaiba ist dann quasi, finde ich, so ein Mix aus verschiedenen Elementen von Dragon Ball und Ranma 1/2. Auch gerade dieses, wo sie sich dieses Kapitel, wo Jaiba und Onimaru sich bekämpfen wollen, und halt aneinander vorbeirennen quasi und dann so beide dann da sind, wo der andere gewesen wäre, aber halt, ne? Und so dieses Kapitel ganz stark hat mich so ein bisschen an so Rumiko Takahashi-mäßige Comedy erinnert, was jetzt derzeit noch größer war als heutzutage. Und ich glaube, so für diese Einordnung, so wie, was für Einflüsse hat Yaiba, ohne dass Aoyama das jetzt mal direkt irgendwie gesagt hätte, glaube ich, dass die Einflüsse von diesen populären Serien zu der Zeit auf Yaiba teilweise unübersehbar sind.
Definitiv, also mir ging das auch so. Du hattest ja die eine Szene angesprochen und Sayaka Mina, als sie sich das erste Mal trifft und sagt, ich bin ein Mädchen und so. Ich erinnere mich genauso an die Stelle in Dragon Ball, wo er das erste Mal so auf Bulma trifft und dann auch erstmal, was ist denn ein Mädchen und so, dass diese Form des Gags halt quasi identisch ist, wenn man so will, und er dann unter den Rock guckt und ja, solche Geschichten, also das spiegelt sich hier wieder, und für mich muss ich schon sagen, da kam das auch so ein bisschen rüber wie so eine kleine Zeitreise, so vom Artstyle. Gut, ne, wir kennen ja Gosho Aoyama, wie ein Detektiv Conan heutzutage zeichnet, wir kennen die Zeichnung von früher. Auch da muss ich sagen, geht es wieder so ein bisschen zurück, fühlt man sich ein bisschen so zurückversetzt, so, und ich finde auch so von der Erzählweise, also man merkt schon, dass dieser Manga ja, so seine Jahre auf dem Buckel hat, aber das meine ich gar nicht abwerten, sondern das ist einfach die Art, wie man da eine Geschichte erzählt, die war noch ein bisschen anders. So, man ist die Sachen irgendwie noch ein bisschen anders angegangen, habe ich so den Eindruck, jetzt aus meinem Lesen, und als man das vielleicht heutzutage in irgendeinem Manga machen würde. Von daher, ja, das fand ich sehr schön, und ich möchte auch nochmal den Aspekt rausstellen, den Olli noch rausgestellt hat, weil ich ja gesagt habe, so, ich fand es am Anfang ein bisschen holprig, ist diese Geschwindigkeit, mit der man das natürlich lesen kann. Also es lässt sich schon schneller lesen als Detektiv Conan oder so, finde ich jetzt, also für mich, weil es halt eben dieser Action-Gag-Manga ist mit Kämpfen und so weiter, wo man halt echt wirklich ein bisschen zügiger lesen kann, so dass es gar nicht so schlimm ist oder gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen ist für mich, in diesem Start da rein in die Serie, weil man es eben auch ja, sch schneller lesen kann, ne? Also man kommt wei schneller weiter, und dann ist es natürlich nicht so schlimm, wenn jetzt irgendwie man erstmal 2, 3 Kapitel braucht, um reinzukommen. Ja, deswegen in diesem Sinne, ja, war es ein guter Start, so, ne? Und ich kann sehe auf jeden Fall auch so ein paar Überschneidungen mit dem, was du gerade gesagt hast, Lasse.
Ich glaube, wenn Yaiba heutzutage ein Manga wäre, dann, also die ersten beiden Kapitel wären dann wahrscheinlich ein Kapitel, dass wir so das haben. Und ich nehme an, so dieser Block mit den nächsten drei Kapiteln, wo Yaiba drei Kapitel damit verwendet, ihm gezeigt zu bekommen, dass er noch viel zu lernen hat, wo er dann gegen den Lehrer und 2 Kapitel lang gegen den einen Schüler aus dem Kendo-Club kämpft. Ich glaube, diese drei Kapitel wären dann heutzutage so zu einem Kapitel runtergedämpft worden, zu einem zweiten Kapitel, das quasi. Die ersten beiden Kapitel wären heutzutage das erste Kapitel und Kapitel 3 bis 5 wären dann heutzutage wahrscheinlich so das zweite Kapitel, wo er dann wahrscheinlich nicht gegen den Lehrer nochmal kämpft, sondern der Lehrer ihm gleich irgendwie sagt, kämpf hier gegen den Typen aus meinem Club. Und da hat man dann ja auch schon Unimaru drin, der am Ende dann einschreitet. Und ich glaube, das wäre dann so, würde man das heutzutage einfach, wie man Manga heute erzählt, vom Pacing her, dann so sein, dass das, was man damals so in 5 Kapiteln erzählt hat, dass das heute schon gleich am Anfang so in 2 Kapiteln abgehandelt worden wäre. Wo wir gerade viel über die Comedy geredet haben, können wir auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wie gesagt, Yaiba ist ein Action-Comedy-Manga und die Action nimmt auch die Comedy, die nimmt auch in diesem ersten Band noch einen sehr großen Fokus ein, weil eigentlich selbst die Kampfszenen, die wir so am Anfang haben, da sind auch schon einige dabei, aber die sind dann meistens so ein, zwei Seiten, muss dann mal ernst, und dann kommt auch schnell wieder die Comedy rein. Also den ersten richtigen Kampf, wie Johannes ja auch gesagt hat, so wo ihn das gehuckt hat, war dann der Kampf zwischen Onimaru und Yaiba, was so ein ganzes Kapitel lang geht, der auch ein bisschen lustig ist, aber so mehr ernste Action davor ist es halt oftmals auch eher komödisch angelegt, selbst in den Action-Szenen. Und da haben wir typische Slapstick-Comedy, eben wenn jemand eins auf die Schnauze bekommt. Oder Kenjuro, der dem alles egal ist und dann halt rumläuft. Und ich fand es besonders lustig, eine Szene, wenn im zweiten Kapitel, wenn Kenjuro im Mine-Dojo irgendwie einen Gegner für Yaiba sucht und dann einfach den Leuten so auf den Kopf haut. Und der Erste, der ihn blockt, sagt so: Oh ja, der ist gut. Den nimmst du als Gegner, Yaiba. Lustig. Und dann natürlich auch die, Johannes hat es erwähnt, Dragon Ball-esken, oder wie wir sie auch in späteren Magic Kaido-Sachen wiedergefunden haben, Gags im Sinne von Mädchen und dann ja auch später die Szene, wo Sayaka sich in der Umkleide umzieht und Jaiba dann so pfeift und sie beobachtet und sagt, hübsch siehst du aus, Mädchen, und sie dann sauer ist. Und Jaiba sagt, oh, mein Vater hat mir gesagt, das soll man sagen, wenn Mädchen sich ausziehen, aber du freust dich ja gar nicht. Das ist irgendwie komisch. Und dann kriegt er ja auch so auf die Fresse, dass er aus dem Raum so rausfliegt, typisch Comedy-mäßig. Und gerade dieser letzte Aspekt ist natürlich heutzutage das, was am meisten irgendwie so ein bisschen raussticht als vielleicht antiquiert, dieser Humor aus den 80ern, beziehungsweise auch noch aus den 70ern in Japan, was, obwohl, das haben sie bis heute nicht so richtig abgelegt, aber so wie das ja ist jetzt so mit einer 14-Jährigen, also ja, Sayaka und so, das ist keine Oberschülergeschichte hier. Ich glaube, Jaiba ist so 12 bis 14 auch. Und Sayaka ist eben 14 explizit in der, nicht in der Oberschule, sondern in der Mittelschule. Und das werden wir auch in der Zukunft noch haben. Nee, Jaiba ist 14, genau. Jaiba ist auch 14, obwohl er deutlich kleiner ist als sie. Und das werden wir auch noch in der Zukunft öfters haben mit solchen Gags. Und das ist so ein bisschen, ja, da merkt man dieses Zeitreisenmäßige auch, wie wir es eben in den frühen Magic Kaito Sachen hatten.
Ja, also es wirkt definitiv so antiquiert, ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, aus der Zeit gefallen, so, das, ja, ist irgendwie sowas, da stolpert man vielleicht so ein bisschen drüber, so diese Form des Humors, das ist sowas, das würde man, ja, ich würde auch sagen, das würde man heute nicht mehr machen. Ich weiß aber auch, so wie du es auch gesagt hattest, ja, in Japan wird es teilweise heute noch, gibt es das, glaube ich, immer noch zu Genüge, solche Sachen und Anspielungen und so weiter. Aber so diese Form des Humors, wie es hier eingesetzt worden ist, das ist ja auch nochmal ein bisschen besonders für diese Zeit. Und ja, das ist so das mit so das Einzige, wo ich sage, okay, da fühle ich mich immer so ein bisschen. Ja, keine Ahnung, da stolper ich immer so ein bisschen drüber, aber ansonsten muss ich sagen, so ist der Comedy-Anteil relativ hoch. Mich erfreut es irgendwie mal so von Gosho Oyama solche Sachen zu lesen. Ich meine, man sieht das im Magic Kaito noch häufig, diese Gaglastigkeit, so dass er das gut kann, und hier zeigt sich halt so ein bisschen, ja, so. Dass er, also hier wird das so auf die Spitze getrieben, sage ich mal jetzt, weil es halt ein reiner Comedy-Action-Fantasy-Manga halt ist, wo man dann sagen muss, okay. Diese Szene mit dem Lehrer zum Beispiel, also die würde ich sehr vermissen, wenn es diesen Kampf nicht gegeben hätte. Das fand ich sehr gut. Der Lehrer wirkte wirklich in großen Teilen mehr wie ein Gorilla als wie ein Lehrer. Solche Sachen, aber auch dieser Fight mit Onimaru, die dann in diesem Wohnzimmer quasi sitzen und kämpfen, das war auch irgendwie, Comedy Timing war da sehr on point, muss man sagen. Und dann dieses Ehepaar noch drinnen sitzt, hast du das auch gehört? Und dann bam! Es kämpfen die dann auf einmal im Wohnzimmer. Ja, nee, also solche Sachen finden sich hier natürlich auch, oder so. Es fängt dann natürlich im ersten Kapitel schon an mit dem Tiger, den er so quasi, ja, so aus dem Nichts, der dann da mit diesem, auf dieses Kendo-Schwert springt und solche Sachen. Na, also da sind immer ein paar gute Sachen dabei, auch mit dem Vater natürlich, der da sturzbesoffen irgendwie rumtanzt, und ja, da ist, glaube ich, immer was dabei. Ich war jetzt nicht so, dass ich da ganz jede Seite herzhaft gelacht habe, so, ne, weil das natürlich auch immer ein Wechselbad ist, aber die Form des Humors, muss ich sagen, insgesamt hat mir hier sehr, sehr gut gefallen, und die Comedy-Elemente waren gut ausgewählt, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Also, wie gesagt, wir haben hier sehr viele lustige Elemente, aber auch ernste Elemente. Also, es ist so ein, ich sag mal, bunter Mix aus allen. Man darf das Ganze natürlich, wie gesagt, nicht zu ernst nehmen, weil es ja eben, wie gesagt, aus der Zeit ist und gezeichnet und dies. Aber es ist halt auch nicht, dass es ein reiner Comedy-Manga ist. Also, es hat schon seine ernsten Seiten, sage ich mal, so, also wenn jetzt irgendwie ein schwieriger Kampf ansteht oder so und dann kommt der Vater von Jaiba und gibt ihm da irgendeinen Hinweis und ja, dann kann er im Endeffekt dann doch irgendwie den Kampf noch entscheiden, weil er den Rat von seinem Vater dann irgendwie selbst deuten konnte und so und ja, dann auch die Tatsache, wie gesagt, der ja Rivalenkampf, sage ich mal, zwischen Onimaru und Jaiba und jetzt dann auch gerade gegen Ende, dass da jetzt dieses Schwert von dem Windgott mit reinkommt. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass das da jetzt dann auch noch so ein bisschen, dass die Kämpfe dann durchaus ein bisschen ja ernster werden, Und mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Und ja, ich fand ja auch so die, wie gesagt, die Anspielungen zwischendurch sehr schön und musste auch halt die ganze Zeit an irgendwie Dragon Ball denken, aber wo Lasse es jetzt dann gesagt hatte, die Sache mit ja, Yaiba und Onimaru, wo sie da aneinander vorbeilaufen, das fand ich jetzt, wo du es gesagt hast, war auch 1A, das aus Ranma 1/2, wo sie dann irgendwie, wo die beiden dann kämpfen wollten, also Ranma und Ryoga und auch aneinander vorbeilaufen. Also sehr schön diese Parallelen hier. Und ja, meine persönliche Parallele war, ich weiß nicht, naja, Conan gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber als dann dieser Windgott und der Donnergott aufkam, musste ich direkt an diese Folge mit dem Rollbild von Conan denken, wo ja auch der Windgott und das, der andere, der Wind und der Donnergott da,
Donnergott, ja.
ja, wo die thematisiert wurden. Irgendwie hatte ich das direkt im Kopf und hatte da dann gleich wieder die Verbindung von Aoyama zu Conan, aber ist halt, ja, andersrum, weil wir Conan eher kennen als Yaiba. Ist auch interessant, finde ich, dass man jetzt quasi von dem Mystery-ernsten Manga jetzt so dieses leichte Comedy bekommt. Finde ich sehr schön.
Ryujin und Fujin, das sind eben Donnergott und Windgott aus der japanischen Mythologie mäßig so, deswegen die findet man sicherlich auch in vielen anderen Manga, weil gerade so Fantasy-Action-Manga in Japan beziehen sich ja immer sehr stark auf die vielfältige und große Welt der japanischen Mythologie. Das ist da ja wirklich sehr ausufernd, was die da alles für Legenden haben und so. Und vieles davon werden wir in Yaiba auch noch kennenlernen, denn ab Band 2 wird es dann auch wesentlich mehr übernatürlich von dem Fantasy-Setting her. Hier ist ja noch alles relativ geerdet. Und ich finde, man merkt beim Aufbau hier auch noch so, dass das noch am Anfang, gerade so die ersten Kapitel so waren, dass der Manga auch relativ schnell enden könnte. Also wenn es halt nicht erfolgreich ist, dass man den Manga dann nach ein paar Wochen beendet, eben mit dann, dass im Band 2 dann vielleicht Unimaru und Yaiba nochmal einen Kampf haben und dann ist der Manga auch schon vorbei. Aber vielleicht hat sich dann, das hat man so am Anfang, finde ich, gemerkt, wie das so strukturell war, klein gehalten, noch so sehr kleiner Rahmen, dass es auch alles schnell wieder abgeschlossen werden könnte und man dann ganz erst am Ende die Tür so aufmacht für so eine weitergreifende, überspannende Handlung, was dann passiert mit dem Schwert des Windgottes, dass man die Mythologie dann so am Ende reinbringt, was natürlich auch so ein bisschen dann in Bandform einen schon ein bisschen drauf gespannt sein lässt, was da jetzt genau, was das bedeutet mit Schwert des Windgottes und so da im Keller und irgendwie, ich wusste, Takeshi, irgendwann würdest du es finden mit dem Geheimnis der Familie und so. Das funktioniert als Cliffhanger schon recht gut.
Definitiv, also das storytechnisch war das dann gut aufgebaut. Also ich finde auch, man merkt es irgendwie so, ne, diese Kapitel, so wie wir das jetzt eingeteilt haben. Ich glaube, so hat das der damalige Redakteur auch aufgeteilt und gesagt, naja gut, wenn die Serie eingestellt wird, dann machen wir jetzt noch hier die Geschichte mit noch ein, zwei Kapiteln zu Ende so und dann ist es wieder erledigt. Ich glaube, so diese Einteilung, wie wir jetzt so ein bisschen grob gemacht haben, wurde da auch gemacht. Ich finde, man merkt das auch so ein bisschen, aber ist ja jetzt nicht weiter schlimm so. Man hat dann diese abgeschlossenen, in Anführungszeichen, Geschichten oder, naja, Fälle sind es ja nicht, aber doch diese Geschichten innerhalb, die innerhalb der Kapitel erzählt werden und dann hätte man das so weiterspinnen können und dann halt, wie gesagt, so dieser Cliffhanger am Ende mit dem, den finde ich ziemlich gut dann. Also der ist wirklich gut gewählt hier in dem Band, weil der doch Lust hat, Lust macht auf mehr. Das ging mir auf jeden Fall so, dass ich das dann gelesen habe und dachte so, was, ja, okay, nice. Ja, wie geht's weiter so, na, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und das war ein guter, gut gesetzter, gut gewählter Cliffhanger auf jeden Fall, ja.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich dachte in dem Moment dann auch so, wie jetzt machen sie Schluss, jetzt wo er diese Superwaffe wahrscheinlich kriegt und damit dann im nächsten Kapitel direkt wieder zu Yaiba geht und ihn dann vielleicht fertig macht oder noch mehr fertig macht. Also weil er hat ja schon gesagt irgendwie, dass, oder man hat ja auch schon gemerkt, dass Onimaru halt so gesehen stärker ist als Yaiba und deswegen will er ja gar nicht gegen ihn kämpfen, aber dass Yaiba durchaus in der Lage ist, ihm so ein bisschen standzuhalten und seine Angriffe auch ein bisschen abzuwehren und ihm mit Gerissenheit ihm da so ein bisschen was entgegenzusetzen. Und ja, da kann man nur drauf gespannt sein, wie sich das Ganze jetzt fortsetzt. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, was er denn mit diesem Schwert anstellt, was es mit der Familienlegende vielleicht auf sich hat. Und ja, mal gucken, was da noch so auf uns zukommt.
Gerissen ja fast ganz wortwörtlich, weil Jaiba gewinnt oder kann ja diesen Kampf so ein bisschen ausgleichen, indem er ihn eben beißt. Das ist ja schon so, wo man merkt, Jaiba ist derjenige, der hier so ein bisschen tricksen muss, das stimmt schon. So von den Charakteren her, die wir bisher treffen, ich muss sagen, eine Sache, die viele Fans auch mal, die Jaiba schon kennen, mal angemerkt haben und die ich jetzt hier auch so finde, Jaiba kommt hier am Anfang eher so. Auch in seinem Verhältnis zu Onimaru ist Jaiba schon eher so der Störenfried bzw. Bösewicht in Anführungszeichen. Das kann man schon eigentlich sehen, weil Jaiba ist derjenige, der um ihn kämpfen will und Onimaru dann sehr stark provoziert, auch mit sehr gefährlichen Methoden. Und allgemein so Jaiba hier noch so am Anfang mit diesem, er weiß halt nicht viel und deswegen kennt er irgendwie die Hälfte der Wörter nicht und hat das mit den Mädchen und ist ein bisschen einfältig und er ist laut und nervt und er zieht dann im Baumhaus, weil irgendwie alle davon genervt sind, wie laut er nachts ist, außer die Mutter von Sayaka, die Jaiba total süß findet und bei allem eher so wegguckt. Aber Jaiba als Charakter so, dafür, dass er unser Protagonist ist, hier so in dem ersten, er hat so seine Momente, wo er dann triumphiert und wo das so ganz cool ist und wo auch Sayaka mal so ein bisschen auf seiner Seite ist, aber er hat eben auch hier am Anfang sehr, sehr viele Momente, wo die Comedy sich daraus ergibt, dass Jaiba ziemlich nervt oder halt ein Störenfried ist. Und deswegen ist er, also ich fand ihn nicht unsympathisch, aber anstrengend ist er definitiv hier in so im ersten Band.
Ja, wirkt so ein bisschen ambivalent, ne? Das ist so ein ambivalenter Charakter, der halt, wie du sagtest, so seine Momente hat, aber auch eben, ja, eben nervig ist. Also mir ist das auch so, du hattest auch die Szene angesprochen mit der Armbrust und so, also er hat ja auch Onimaru sehr provoziert. Ja, nur so um des Kämpfens willen halt. Ja, so, und er ist natürlich aufgrund seiner Herkunft aus dem Dschungel, wenn man so will, vielleicht halt so gepolt, ne? Das muss man vielleicht berücksichtigen. Ja, aber es ist natürlich so ein Charakter, den man durchaus da auch kritisch sehen kann.
Mit Sayaka haben wir die Protagonistin des Manga hier eingeführt bekommen, die uns die ganze Zeit begleiten wird. So viel kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Sayaka ist immer dabei. Sie wird hier, ist eben der Straight Man in diesem Band für die Comedy von Onimaru. Selber an der Action teilnehmen tut sie dabei nie so wirklich. Ihre Action beschränkt sich vor allem auf Comedy-Momente, wo sie dann halt als so diese lustige Reaktion halt ja eins auf die Schnauze gibt. Und dann auch ein paar ernste Momente hat, wenn sie ihm dann verarztet, zum Beispiel, was ja sehr stark erinnert, hat auch jemand bei uns im Forum geschrieben, an die Szene aus den Gosho Aoyama Short Stories Noch einmal jung, was ja auch eine Samurai-Geschichte war, wo dann der Protagonist nach dem ersten Kampf mit dem Antagonisten da verarztet wird und die weibliche Charakterin ihn dann zum Aufgeben rät, aber der Protagonist macht trotzdem weiter. Und ansonsten ist Sayaka in hier noch nicht viel mehr als eben der komödiantische Gegenpart zu Jaiba, der immer genervt ist und sich genervt zeigen muss und damit sich die Comedy ergibt und so richtig viel mehr Charakterisierung bekommt Sayaka hier in diesem ersten Band noch nicht, weswegen sie ein bisschen farblos wirkt, eben außerhalb dieses komödiantischen Elements. Obwohl sie ja eigentlich auch Kendo trainiert und Teil der AG ist, was so ein bisschen schade ist.
Ja, also Sayaka hätte ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr gewünscht, muss ich sagen. Wirkte ein wenig blass bisher und ich hoffe sehr, das ändert sich noch ein bisschen und dass die Rolle vielleicht dann noch ein bisschen ausgebaut wird als den ja, Stichwortgeber für die Comedy. Ja, ist ein bisschen, wäre so ein Charakter, wo ich mir denke, ach, da steckt vielleicht noch ein bisschen Potenzial hin und natürlich, ich ziehe dann da so die Parallele mit ran. Irgendwie, na, das ist halt jetzt oder so halt irgendwie so ein bisschen die Vermutung, na, dass ich meine, ja, also vielleicht ist es so nicht das Vorbild, aber vielleicht so eine erste Vorlage gewesen für Gosho Aoyama, so wie man so einen weiblichen Charakter entwirft. Und deswegen finde ich den Charakter ganz interessant und möchte gerne mehr sehen, aber natürlich, es ist nicht derselbe Charakter und es ist nicht Ja, so, ne, es ist nicht 1:1 so, aber es ist natürlich irgendwie so, ne, einer der ersten weiblichen Hauptcharaktere, die Gosho ja mal gezeichnet hat. Und da ist natürlich, dann ziehe ich so ganz, ganz unwillkürlich immer mal so eine Parallele zu ran. Aber ja, bislang, wie gesagt, ist das noch relativ dürftig. Deswegen würde ich mir da mehr wünschen.
Wenn wir zu dem anderen, zu dem Zeitpunkt gucken, 88, eben ein Jahr vorher gestartet, Magic Kaito, wo wir Aoko haben und so, und in diese Kerbe von der frühen Aoko, das ist auch so die Rolle, die so Sayaka hat, weil Aoko am Anfang war ja auch nicht viel mehr als halt der Straight Man für die Comedy von Kaito, wobei das da noch mehr gemacht, wo angedeutet wurde, dass Kaito vielleicht so ein bisschen mehr für Aoko empfindet in der ersten Zeit. Das ist ja hier noch komplett gar nicht der Fall, dass sich hier irgendwie ernsthafte Gefühle zwischen Yaiba und Sayaka andeuten. Aber gut, Kaito und Aoko sind auch schon ein bisschen älter, aber eben in diese, da kann man, glaube ich, auch sehr viel auf die frühe Aoko gucken, was hier Gosho Aoyama, wie er so dieses Straight Man, weiblichen Charakter, die Art der Verwendung, die damals er ja noch eher hatte. Ich finde, bei Ran hat sich das dann schon so entwickelt, dass Ran deutlich anders dargestellt wurde, am Anfang als Sayaka oder eben die frühe Aoko. Und dann haben wir noch neben den Tieren, die auch immer so auftauchen, aber ich glaube, die sind jetzt nicht so die großen Charaktere, über die man unbedingt reden muss, haben wir als dritten wichtigen eingeführten Charakter hier Takeshi Onimaru, der, wie gesagt, dadurch, dass Yaiba in ihrer Beziehung derjenige ist, der ihn provoziert und er auch so ist, wirkt es hier fast so, als wäre Onimaru eher der Protagonist und nicht der Antagonist. Und ich finde auch so bis zum Ende, also eigentlich ist Onimaru hier meistens eher so im Recht. Er wird dann ja, wenn er lässt sich dann irgendwann von Yaiba provozieren, nachdem Yaiba es halt wirklich komplett übertrieben hat und verprügelt dann auch den Tiger, weil er irgendwie in Yaibas Bett liegt und er dachte, das ist Yaiba, es wird auch nicht so sportlich und das ist so das Einzige, aber aktuell ist es eher noch so, also man kann hier aktuell noch so eher von Rivalen sprechen und nicht Protagonist, Antagonist. Das trifft noch nicht so wirklich auf Onimaru zu. Wir lernen ihn kennen als einen sehr talentierten Kendo-Kämpfer, der eben den Yaiba nicht spürt. Also er überrascht ihn ja und Yaiba hat dann so Angst, weil er konnte Onimaru vorher nicht spüren. Und Onimaru macht dann den einen, der ausrastet und Yaiba nach dem Kampf verprügeln will, macht er mit einem Schlag fertig und dann will er nicht gegen Yaiba kämpfen, weil Yaiba ist schlecht und lässt sich zuerst nicht provozieren. Sehen wir, Nakeshi ist ein talentierter, ruhiger, bedachter junger Mann. Ist ja auch ein Mittelschüler, nicht so viel älter. Aber als er sich dann provozieren lässt, dann begibt er sich so immer weiter runter auf das Niveau von Yaiba. Was dann letztlich auch im Kampf ist und wo er dann am Ende tatsächlich so ein bisschen Obsession, beziehungsweise so ein kleines, heutzutage könnte man fast sagen, so ein bisschen Trauma von seinem Kampf mit Yaiba hat, weil Yaiba erscheint ihn in seinen Träumen, er sieht ihn beim Trainieren, steckt Yaiba dann plötzlich in der Rüstung fest und Onimaru hat dann Halluzinationen von ihm und greift das irgendwie so an. Hier wird es eher für die Comedy gespielt. Eigentlich müsste man heute so sagen, dass es ja fast wirklich traumamäßig ist, er hat PTSD von seinem Kampf mit Yaiba, wo er dann obsessiv immer stärker werden will und was dann wahrscheinlich so ganz gut die Brücke baut, nämlich eben, dass er diesen Kampf dann gewinnen will, weil was ihn dann in diese Richtung treibt mit seinem Erbe und dem Familiending und dem Windgott, wo dann so die Richtung hingehen könnte von Onimaru, dass er nicht mehr einfach nur der Rival ist, sondern auch wirklich der Antagonist von so einem Action-Manga.
Ja, ich muss sagen, Onimaru so als Charakter hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ist sehr schön erzählt. Oder entwickelt auch der Charakter. Das ja, ist glaube ich, ganz gut gelungen. Auch so die Entwicklung, die du gerade nochmal dargelegt hast, so die der Charakter selbst durchmacht. Durch dieses Trauma, wie du es genannt hast, so wirkt das Ganze auch irgendwie ganz glaubhaft, dass er dann vorher von so jemandem, der gar nicht Lust hat zu kämpfen, zu jemandem wird, der sagt, okay, jetzt werde ich auf einmal verbissen und ja, konzentriere mich auf Yaiba. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie er sich noch entwickelt. Das auf jeden Fall. Und für mich war auch so am Anfang jetzt so die Parallele, auch natürlich so bedingt durch das Charakterdesign, wir haben es eben schon gesprochen, Dragon Ball, ne, natürlich so Tenshinhan war jetzt so für mich Wahrscheinlich auch wegen der Glatze. Ein Charakter, ja, den ich da irgendwie gesehen habe. Er wirkt auch, Onimaru wirkt ja auch schon sehr erwachsen tatsächlich, so in seine Zeichnung. Muss man sich mal vergegenwärtigen, dass er natürlich, wenn er auf die Mittelschule geht, auch so alt ist wie die anderen, sehr wahrscheinlich. Und ja, deswegen muss man sich das wieder vergegenwärtigen. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen Parallelen gezogen zu Tenshinhan, der dann natürlich am Anfang der Dragon Ball Geschichte auch erst der Gegner war und später dann zu den Kämpfern dazugehört hatte und irgendwann dann gar keine Rolle mehr gespielt hat. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, also da habe ich immer so persönlich immer so ein bisschen dann halt die Parallelen gezogen. Aber ansonsten muss ich sagen, nee, gefällt er mir so als Charakter ganz gut, ist auch ganz glaubwürdig. Und ja, so seine Entwicklung.
Ja, ich fand Onimaru auch ja sehr gut hier eingeführt als Charakter. Er wirkt so ja für mich auf den ersten Seiten wie so dieser ja ehrwürdige und ja beste Schüler irgendwie der Kendo AG, der eben da die Nummer 1 ist und deswegen so ein bisschen auch arrogant ist. Aber gerade auch in der Szene fand ich, als er dann eben am Ende ja sozusagen Yaiba davor bewahrt, vor diesem von dem anderen da noch irgendwie schwerer verletzt zu werden, fand ich das, ja, da fand ich ihn irgendwie schon, ja, auch stark irgendwie, weil er den ja dann auch mit einem Schlag halt so niedergestreckt hat und irgendwie hätte eigentlich nur noch gefehlt, wenn er sich dann zu dem Anjan dann umgedreht hat und gesagt hätte, geb dich nicht deiner Wut hin, nur weil du verloren hast, irgendwie so in die Richtung, wo er dann eben nochmal als so überlegener, kluger Kopf dargestellt wird. Und ich persönlich habe eben so dieses Ehre, habe ich für ihn irgendwie mitgenommen, weil ja Yaiba dann ihn damit provoziert, dass er eben seine Rüstung klaut, die ja halt, ja, die ja sein eigen ist und sozusagen, ja. Dann hat er ihn damit ja dann provoziert und deswegen sucht er die ja dann und dann entwickelt sich das Ganze ja irgendwie so und ja, deswegen, ja, finde ich ihn auf jeden Fall auch sehr interessant, bin gespannt, was noch eben aus ihm wird, gerade dann auch mit dem Hintergrund am Ende halt wegen dem Familiengeheimnis und was denn da, ja, noch so draus wird und wie mächtig er denn noch wird, weil wir ja, wie gesagt, am Anfang gesehen haben, dass er zu Yaiba halt sagt, ja, du bist kein Gegner für mich, komm in 10 Jahren wieder, dann, wenn du mir was entgegensetzen kannst. Also wird er ja schon als stärker dargestellt und jetzt findet er noch dieses Schwert, was ihn wahrscheinlich noch mächtiger werden lässt. Also ja, sehr interessant, bin gespannt, wie gesagt, was dieses Schwert mit ihm macht, was vielleicht die Familiengeschichte dahinter ist und ja, wie sich das Ganze in zukünftigen Kämpfen halt ja, alles widerspiegeln wird und was man so sehen wird.
Wobei das noch so ein Moment ist, den ich so ein bisschen vergessen hatte, weil Onimaru, wenn Yaiba da Treppe steht, er tritt ihn ja wirklich runter. Also Yaiba ist dann so Looney Tunes-mäßig. Und dann gibt Onimaru den Tritt und sagt eben, dass mit probier es in 10 Jahren nochmal und dann lachend weggeht so. Was eigentlich auch schon ein ziemlich hartes Stück ist. Ich meine, Yaibas Provokation dann mit der Armbrust und lebendig begraben und so, hinterher sind sie dann härter. Aber das hatte ich gerade beim Zusammenfassen so ein bisschen vergessen. Onimaru an dieser einen Stelle zeigt dann auch so ein bisschen. Ja, also dass er ihn runtertritt, ich glaube, das ist nicht so ernst gemeint. Das ist dann eher, auch wie die anderen Provokationen später dann eher so mit dem Augenzwinkern, aber zumindest da so ein bisschen seine Überheblichkeit auch nochmal so zu zeigen, so ein kleines bisschen überheblich. Und ein kleines Teil, was ich interessant finde, ist, dass Onimaru diese Zeichnung von einem Dämonen, eben einem Oni, sagt ja aber auch Oni heißt Teufel oder Dämon, dass es nicht nur im Cover ist, sondern dass er auch scheinbar im normalen Kapitel diese Dämonenzeichnung hinten auf seiner Schuluniform drauf hat, was ja sicherlich nicht die Standard-Schuluniform ist. Und eigentlich so eine Veränderung des Outfits ja gerade in den 80ern eigentlich ein ziemlich rebellischer Zug hier. Und ich weiß nicht, ob das einfach, ob Aoyama sich dabei was gedacht hat oder einfach nur, ja, Onimaru hat halt eine Uni-Zeichnung hinten drauf und ist halt nicht so. Aber eigentlich ist das schon so ein bisschen damals kleiderordnungstechnisch. Schon irgendwie ein bisschen was Besonderes, wobei dann läuft halt Yaiba auch irgendwie mit seinem Zeug da irgendwie rum und ist sowieso irgendwie Teil dieser Schule, wie er sich das irgendwie geschafft hat. Von daher kann man da wahrscheinlich auch von normaler Erwartung so ein bisschen hinten anstellen, aber es ist mir gerade nochmal aufgefallen.
Was mir aufgefallen ist, vor allen Dingen in dieser Verfolgungsjagd, so was man nicht unter Tisch fallen lassen sollte, ist so auch dieses, klar, so, er versteckt so die Rüstung und provoziert ihn damit, aber gefühlt in jedem zweiten oder dritten Panel muss Unimaru auch so, ja, hat so ein Grinsen im Gesicht, so als würde er sich da so freuen, endlich irgendwie einen Gegner zu finden oder so eine Herausforderung jetzt zu haben. Das ist auch etwas, was man nicht vergessen darf in dieser Entwicklung. Der das vielleicht hätte auch irgendwie anders angehen können oder so, aber sich dann für diesen Weg entschieden hat, diese Herausforderung zu suchen und sich dann auch noch ja, zu freuen. Natürlich jetzt nicht irgendwie, dass ihm eine Armbrust entgegengeschossen wird, aber vielleicht einfach so diese Herausforderung und dass vor allem jemand aufgetaucht ist, der da als Gegner oder Rivale oder als Antagonist dienen kann.
Ein Aspekt, auf den man vielleicht auch noch mal eingehen kann, so abseits von allem anderen, ist die deutsche Umsetzung des Manga. Wir hatten ja im News-Podcast schon mal besprochen, die Soundeffekte, die wir hier sehen, werden anders als beim frühen Detektiv Conan Vorband 95 hier nicht ersetzt durch komplett deutsche, sondern wir haben dieses Typische, dass wir die japanischen haben und es ist dann so daneben geschrieben, was dann eben so ist. Im ersten Kapitel gleich mit dem Tiger, wo er dann sich verbeugt und so ein Lina Lina daneben steht oder hier Bounce, Boing, Juhu. Die Übersetzung finde ich gut, finde ich auch immer. Ich finde, die ist angemessen, so ein bisschen vom Ton her schnodderig manchmal. Also ist jetzt nicht immer so eher so höfliches mäßig, sondern das ist dann gut umgesetzt, dass es hier so ein bisschen Comedy-mäßig ist und dann die Charaktere teilweise eher mal ein bisschen flapsig sind und Jaiba sagt dann, wenn er Unimaru sagt, lass mich raus, sagt dann Jaiba so, ach nö und so und solche Sachen kommen natürlich auch auf den Charakter an. Was ich so ein bisschen komisch fand, ist, ich glaube, das ist ein Fehler der deutschen Umsetzung, ist, dass regelmäßig oben an den Panelrändern Jaiba 1 steht. Das ist so ein Ding, das machen sie in Japan, meine ich, dass das da üblich ist, dass der ba Name der Serie und der Band halt regelmäßig oben auf der Seite drin steht, in den Bänden aus irgendwelchen Gründen. Und das wird in Deutschland ja eigentlich nicht so gemacht. Und ich nehme mal an, das ist ein Fehler, dass das hier dauernd oben so oben links in den Ecken steht, wenn man so durchblättert. Ist mir aufgefallen, das ist natürlich kein Beinbruch. Und ich meine, ja, ist halt Jaiba 1, weiß man immer, was man liest. Ohne dass man aufs Cover gucken muss. Auch natürlich vielleicht so ein kleiner Service. Aber ansonsten doch mit der deutschen Umsetzung, so insgesamt auch textlich her und so, bin ich durchaus zufrieden. Ich glaube, das wäre auch mit den Soundeffekten, die ja wirklich groß und auslassend sind und umfassend über die Zeichnungen rübergehen und so, dass das da komplett so durch Deutsche zu ersetzen, wäre wahrscheinlich vom Aufwand her nicht tragbar gewesen.
Ja, also ich hatte das auch schon gesagt, also das ist jetzt vielleicht etwas, wir müssen uns jetzt gewöhnen, dass das halt jetzt leider nicht mehr so ist, dass die Soundeffekte da irgendwie reduziert und verdeutscht werden irgendwie. Das ist halt jetzt so, ich kann mich damit mittlerweile abfinden, auch wenn es natürlich, also gerade jetzt für eine neue Serie, so, na, da kann ich mich auf jeden Fall mit abfinden. Das mit Java 1 ist mir auch aufgefallen. Hätte, ja, so weiß ich nicht, ist halt da so, ne? Störe ich mich jetzt nicht dran, tatsächlich, mir ist aber auch aufgefallen. Und das Einzige, wo ich mich so ein bisschen dran gestört habe, war so diese Umsetzung mit Jaibas Vater, der die Oma immer Öhmchen nennt, irgendwie. Das finde ich einen komischen Ausdruck, aber gut, ja, das ist halt so. Ich weiß nicht, hat man nie irgendjemanden gesagt, wie er zu einer Oma Öhmchen sagt. Aber gut, weiß nicht, ist halt irgendwie so, ja, wahrscheinlich Opa-chan oder Ba-chan oder sowas wird er dann wahrscheinlich im Japanischen sagen. Ja, es soll natürlich irgendwie ein bisschen eine Nähe ausdrücken. Von daher, ja, aber jetzt wirklich irgendwie so krass irgendwie gestört, hätte es mich jetzt nicht so. Ich glaube, es ist klar, dass da ja eine engere Beziehung noch irgendwie zwischen denen steht und das kommt dadurch zum Ausdruck. Nee, ansonsten, ja, hat mich die deutsche Umsetzung auch gut gefallen. Ich habe jetzt groß keine Fehler gesehen und jetzt eben wäre vorhin ein fehlendes Leerzeichen aufgefallen. Das ist mir beim ersten Lesen auf jeden Fall nicht aufgefallen. Und auch sonst, so was Fehler angeht, tatsächlich nichts, was jetzt irgendwie ganz stark ins Auge gestochen wäre. Nee, War gut gemacht und dort, wo es notwendig war, also mit dem Tiger und dem Namen und so, da ist nochmal ein Sternchen gesetzt worden. Also, das ist alles so groß und ganz eine gute deutsche Umsetzung, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, mir hat es soweit auch gut gefallen. Also mir sind auch beim Lesen keine Rechtschreibfehler aufgefallen. Mit Lasses Zeichensetzungs, ja, fehlendes Leerzeichen am Anfang wäre das das zweite. Ich habe sonst noch ein anderes fehlendes Leerzeichen entdeckt, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Beinbruch, dass man da groß irgendwie den Band einen Strick draus drehen könnte, nur weil da mal zwei Buchstaben zusammengeschrieben sind. Also da lege ich jetzt keinen großen Wert drauf sozusagen. Das mit dem Jaiber-Schriftzug ist mir tatsächlich jetzt erst so beim, ja, als du es erwähnt hattest, aufgefallen, dass das ja tatsächlich manchmal öfter vorkommt. Ansonsten hatte ich das immer nur mal so sporadisch gesehen, als ich dann mal gelesen hatte und dann das oben gesehen habe, dachte ich, oh ja, das kommt jetzt, weil ich im neuen Kapitel vielleicht bin oder so, aber ja, dass es jetzt tatsächlich doch so oft ist, ist, glaube ich, auch nicht so beabsichtigt gewesen, weil es steht ja wirklich eigentlich immer nur da, wo weiß und Platz ist. Und ansonsten, wenn da komplettes Bild ist, dann ist es nicht. Dann im nächsten ist da oben links wieder weiß, dann ist es wieder da, dann wieder nicht und dann manchmal dreimal hintereinander. Also ja, ist schon so ein bisschen merkwürdig, dass das so oft ist. Aber ja, kann man sich auch hier dran stören, aber also wenn es nicht sein muss, würde ich auch sagen, ja komm, mach das weg, aber ist jetzt nicht so, dass das groß irgendwie stört und man sich da jedes Mal wieder drüber aufregt, wenn man es sieht.
Am ehesten stört es mich noch ganz am Ende, weil tatsächlich sehen wir es am Ende auch nochmal mit so zwei Strichen an der Seite und ein Jaiba 1, was glaube ich auch so aus Japan übernommen wurde, weil so wird da normalerweise angezeigt, wenn ein Band zu Ende ist. Wir kennen das ja aus Detective Conan, also Detective Conan Band Dings Ende. Das haben wir hier gar nicht, sondern eben nur dieses, was ich glaube ich aus dem Japanischen übernommen wurde. Was ich so ein bisschen schade finde, weil ich finde, da könnte man ja, hätte man auch gut auf Deutsch irgendwie hinschreiben können, irgendwie Jaiba Band 1. Ende oder eben Fortsetzung folgt in Jaiba Band 2 oder so. Aber nur dann ganz am Ende dieses zu haben mit diesem Jaiba, da ist es noch am ehesten, wo ich sagen würde, da hätte ich gern gesehen, dass da vielleicht was Eigenes so auf Deutsch mäßig steht. Und wo wir gerade beim Ende sind, blättern wir von der letzten Seite noch weiter. Wir haben eine weiße Seite und danach die typische Werbung. Von Egmont Manga, einmal natürlich Detective Conan, darf natürlich nicht fehlen. Zero's Tea Time wird dann auch noch beworben. Dann andere Egmont Manga, Tale of the Demon Hands, Astra Lost in Space, Atelier of Witchhead, Delicious in Dungeon und dann eine weitere leere Seite und das Impressum. Jaiba von Gosho Aoyama aus dem Japanischen von Claudia Peter, wie in Newsportex angesprochen, die Übersetzerin für Jaiba Originalausgabe, praktisch der Originalcover. Deutschsprache bei Egmont Manga, erste Auflage 2022, verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, Textbearbeitung Nina Fehn, Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU, egmontmanga.de, Egmont Shop, Storyhouse Egmont und die Egmont Foundation wird hier noch angesprochen. Viele neue Namen hier, die wir so aus Detective Con nicht kennen, außer Angelika Schönhuber so. Und dann noch eine weitere Seite mit der üblichen Stop-Boo-Page, die einen darauf hinweist, wie rum man den Manga lesen soll. Und dann sind wir einmal komplett durch, von Anfang bis Ende, von diesem ersten Jaiba-Band. Kommen wir zu unserem Fazit, wie wir den Band dann jetzt fanden. Es wurde, glaube ich, schon ersichtlich so ein bisschen in unserem Podcast und auch was ich aus meinen Ausführungen, ich fand den Band durchaus gut. Ich habe das aber auch. Das, was Johannes gesagt hat, habe ich auch so ein bisschen nachvollziehen können, beziehungsweise auch so gefühlt, dass am Anfang ist es noch so ein bisschen, da zieht es sich noch so ein bisschen, aber gerade dann, wenn die Rivalität zwischen Onimaru und Jaiba dann anzieht, bekommt der Manga so seinen Drive und dann, was dann kulminiert in diesem Action-Kapitel und dann den Cliffhanger aufmacht fürs nächste, da hatte mich der Manga dann so eher an der Angel. Von daher so ein bisschen kleiner. Langsamer Einstieg, das hatten wir ja auch schon ausgeführt, wie man das heutzutage pacingmäßig machen würde. Aber so als Gesamtwerk, wenn ich das einmal von hinten bis vorne durchlese und mir jetzt Zeit dafür nehme, ist das ein sehr schöner Einstieg in die Serie, der definitiv Lust auf mehr macht.
Jo, also du hast meinen Punkt ja schon angesprochen. Wie gesagt, bisschen holprig, aber ich habe das Ding ja auch in einem durchgelesen und es kommt irgendwann der Turnaround, wo man dann gecatcht wird. Mir hat es gut gefallen. Ich muss sagen, war eine Serie. Ja, ich habe mich so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt gefühlt, als ich damals Dragon Ball gelesen habe, so, weil das irgendwie ja so ist, so aus der Zeit stammt und auch so dieses, natürlich die Designs und so, das sind total, ja, schön anzusehen, wenn ich das so sagen kann, die Character Designs, weil das halt noch Gosho Aoyamas alter Stil ist und der mir sehr gut gefällt, mit den Ohren und so und ja, wie die Oma gezeichnet ist und solche Sachen. Also das, die Zeichnungen sind sehr schön. Ansonsten natürlich so, ich habe jetzt auch nicht irgendwie mich dann daran gesetzt und habe gedacht, boah, jetzt kommt die sagenumwogenste Story und super durchdacht und so weiter, sondern an das, was es ist. Es ist ein Action-Gag, Comedy-Manga so, ja. Und der funktioniert als das genauso auch ziemlich gut, wie ich finde. Wenn das Character-Design nicht wäre, so also manchen Punkten, wie gesagt, so, der ein oder andere Gag ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, würde man dann vielleicht auch, merkt man dann vielleicht an, dass es dann schon ein bisschen älter ist. Aber das ist jetzt irgendwie meckern doch dann auf ganz hohem Niveau, denn insgesamt muss ich sagen, ich fand es sehr lustig, es hat mich gut unterhalten. War jetzt nicht so, dass ich da, wie gesagt, die ganze Zeit da gesessen habe und herzhaft laut gelacht habe, als ich das gelesen habe. Aber es war doch eine gute Unterhaltung und man kann es schnell mal eben so ein Band durchlesen und man sollte dem Band auf jeden Fall dann mal eine Chance geben. Wie gesagt, man darf da nicht mit den falschen Erwartungen rangehen, dass es halt sowas ist wie, ja, natürlich nicht wie Detektiv Conan, aber auch wie, nicht wie Kaito Kid, also wo da vielleicht noch mal ein bisschen mehr dahinter steckt, so was die Story angeht. Also diese Tiefe, die hat ja aber jetzt zumindest im ersten Band auf jeden Fall noch nicht. Und das sollte man sich halt vergegenwärtigen. Aber ansonsten, nee, fand ich's ganz gut. Hab doch das eine oder andere Mal auf jeden Fall schmunzeln müssen. Und ja, die Action und wie es dargestellt ist und so, die Fights, diese Abwechslung zwischen ernsten und lockeren Szenen. Also insgesamt hat es mir sehr gut gefallen dann und hat mich jetzt abgeholt. Und mit dem Cliffhanger habe ich auf jeden Fall auch Lust, den zweiten Band zu lesen und freue mich schon sehr, wenn er rauskommt.
Ja, gute Unterhaltung ist ja ein gutes Stichwort in dem Fall. Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass ich Yaiba so von der Story her noch gar nicht kannte und das hier jetzt sozusagen mein erster Berührungspunkt war und der hat mich wirklich sehr positiv abgeholt, dass ich, wie gesagt, die Serie weiter sammeln werde und lesen werde. Zum einen halt, weil es, wie gesagt, für zwischendurch sozusagen gut geeignet ist. Also es liest sich wirklich sehr schnell, vielleicht eine Stunde oder so, und dann ist man durch, wenn man überhaupt eine Stunde braucht. Also ich habe nicht auf die Uhr gesehen, aber es war auf jeden Fall ja sehr flüssig zu lesen, sehr schnell zu lesen. Man konnte allem auch gut folgen. Die komödiantischen Elemente, wie gesagt, gefallen mir sehr gut, auch ja, wenn Jaiba dann irgendwie, der ja am Anfang so gar nichts weiß, dann immer sagt, ja, mein Vater hat mir aber gesagt, das ist eigentlich ganz gut und im Endeffekt ist es überhaupt nicht gut. Also der Vater ist hier wirklich schon so, wie in der OVA damals, schon so eine Parallele zu Kogoro, also gefällt mir auch sehr gut, auch wie er da voll betrunken irgendwie in der Schule auftaucht und dann irgendwie die Schüler umarmt und immer schön fleißig lernen und so, also der hat auf jeden Fall auch sein Potenzial oder wie er seinen Sohn einfach im ersten oder zweiten Kapitel einfach bei seinem Kumpel ablädt und dann abhaut. Und ja, sehr schön. Und auch die anderen Charaktere und die komödiantischen Elemente sehr gut mit eingebaut. Und dann aber auch die, ja, ich sag mal, die etwas spannenderen Aspekte, wo dann Yaiba auf die einzelnen Gegner trifft, angefangen mit dem Kendo-Lehrer in dieser Unterrichtsstunde, wo der ihm einfach mal eine knallt und dann ist er natürlich wütend und dann kämpfen die da und dann will er irgendwie in die AG und also ja, alles ein sehr rundum passendes Werk, dann auch später mit Onimaru, dann der dann ja auf jeden Fall, denke ich, auch noch eine große Rolle haben wird und ja, noch Entwicklungspotenzial hat mit dem Schwert am Ende, der Cliffhanger, wirklich sehr gut gewählt, also man fragt sich dann wirklich, wenn man dann an der Stelle ist, wie jetzt ist vorbei und nee, ich will ja jetzt wissen, was hat es mit diesem Schwert auf sich? Welche Macht bekommt er dadurch? Also wirklich sehr gut gewählt. Und ja, Und ja, wie gesagt, kurz und knapp zusammengefasst, Jaiba, eine schöne Action-Humorserie für zwischendurch, kann man gerne lesen und ja, wie Johannes sagt, gerne den ersten Band vielleicht kaufen, mal lesen und dem Ganzen eine Chance geben und dann ja, gerne auch weitersammeln. Wir werden, denke ich mal, auf jeden Fall weiterhin Podcasts dazu machen und ich bin sehr gespannt, wie sich die Story noch entwickeln wird.
Das waren unsere Meinungen zum ersten Band von Jaiba. Wie gesagt, eine gelungene Premiere für diesen Manga hier in Deutschland und natürlich auch immer noch eine sehr positive Sache, dass Egmont Manga sich dazu entschieden hat, diesen abgeschlossenen älteren Manga hier in Deutschland eine Chance zu geben. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr den ersten Band auch schon gekauft habt oder vielleicht, ob ihr euch jetzt, nachdem ihr ihn den Podcast angehört habt, den Manga vielleicht kauft und wenn ihr ihn gekauft habt, gerne auch eure Meinung, wie ihr den Einstieg in die Serie fandet, bei uns in die Kommentare auf connews.org oder im Con-Forum im entsprechenden Thread oder bei uns auf Discord. Freuen wir uns sehr dazu zu hören, wie ihr den Einstieg fandet und ob ihr beim Manga dranbleiben könnt und ob Gosho Aoyama euch auch mit eher Action und Comedy abholen konnte. Wir sind damit am Ende von diesem Concast-Themen-Podcast angelangt. Ich verweise nochmal separat auf unsere Projektseiten connews.org. Da versorgen wir euch mit den neuesten Informationen zu Detektiv Con und eben auch zur Java-Veröffentlichung bei Egmont Manga. Conwiki.org, ein großes Wiki, wo jeder mitmachen kann über Detektiv Conan, Magic Kaito und jetzt eben auch Jaiba, da legen wir einige Artikel an und wir haben zu jedem Band auch einen Artikel und eine Bandliste, wo man dann auch die Release-Daten und so sich angucken kann, falls ihr da alles auf einen Blick haben wollt. Conforum.org, ein Ort zum Diskutieren, wenn ihr eher chatten wollt. Connews.org/Discord, da findet ihr einen Invite-Link zu unserem Discord-Server, da könnt ihr mit uns gerne chatten und ins Gespräch kommen mit unserer Community. Macht immer sehr viel Spaß. Auf Social Media sind wir zu finden: facebook.com/connews, connews, twitter.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr bis hierhin gehört habt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, macht's gut.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.